Also, jetzt machen wir einen Sprung zur Ostsee und erstmal die Frage, ich meine, es geht heute viel im Vordergrund oder im Hintergrund auch um Weltkriegsgefahr, Kriegsgefahr, Aufrüsten, Blockkonfrontation. Warum reden wir über die Ostsee? Eigentlich, wenn ich an Ostsee gedacht habe, habe ich eher so diese Bilder im Kopf gehabt, Dünen, Sonnenuntergang, Strandkörbe. Und nicht unbedingt an Großmanöver und Truppenaufmarsch und Kriegsschiffe gedacht. Und bis 2014 war das eigentlich auch ein treffendes Bild. Also bis 2014, hier in der Ostseeregion sehen wir die blauen Länder sind NATO-Länder. Das rote ist Russland, hier das kleine rote, das ist Kaliningrad, das gehört auch zu Russland. Aber bis 2014 war in der Region, bis auf hier in Blau eingezeichnet, ein NATO-Kommando in Polen und ein bisschen russische Militärpräsenz in Kaliningrad, eigentlich Militär kein Thema in der Ostsee. So, da die Kriege wurden in anderen Regionen der Welt geführt, vor allem im Mittleren Osten, in Afrika, Lateinamerika, da sind die Bomben gefallen und die Kriegsschiffe gefahren. Und die Ostsee war vor allem eine Urlaubsregion und hatte keine militärpolitische oder geopolitische Bedeutung. So. Und das ist das Bild heute, die Ostseeregion heute, Aufmarschgebiet der NATO gegen Russland. Und wir gucken uns jetzt einmal an, wie wir von da hier hingekommen sind in weniger als 10 Jahren. Genau, und das ist Bilder aus der Ostsee heute. Das ist, Ben hat das eben erwähnt, das Großmanöver Trident Juncture, wo übrigens auch die Bundeswehr auch in bestimmender Rolle dran beteiligt war. Also kann gut sein, dass das hier Bundeswehrsoldaten sind, die da das Anlanden proben. Das ist aus dem Jahr 2018. Also, und der Wendepunkt von diesen Urlaubsort- und Strandbildern hin zu Aufmarschgebiet und Weltkriegsgefahr, es passiert im Epochenjahr 2014. Jürgen hat dazu ja auch schon einiges gesagt. 2014, vom Westen gestützter Regime-Change in der Ukraine. Meiner Meinung nach muss man das auch als Aggression der NATO gegen die Ukraine benennen. Und dann nach dem Putsch der Bürgerkrieg, hier das Bild, das ist vom Azov-Bataillon, die sich zusammen mit NATO-Fahne und Hakenkreuz-Fahne fotografieren lassen. So, da habe ich auch ein bisschen eine andere Einschätzung als Jürgen. Also ich finde es schon wichtig, wer sich vor eine Hakenkreuz-Fahne stellt, ist für mich nicht ein Rechtsextremer, sondern ein Faschist. Und ich finde, das müssen wir auch so benennen. Und es waren auch nicht nur die Faschisten in der Regierung 2014 in der Ukraine, sondern vor allem auch die faschistischen paramilitärischen Strukturen, zum Beispiel das Azov-Bataillon oder der rechte Sektor, die dann auch in die ukrainische Polizei und ins Militär eingegliedert wurden und die dann auch den Bürgerkrieg geführt haben. Und ich finde, vor allem als Antifaschisten in Deutschland, das dürfen wir nicht vergessen. So. Also 2014, das Epochenjahr, seitdem dann in Europa, zwar mit, wie Jürgen auch schon gesagt hat, mit Minsk 2015 der Bürgerkrieg mehr oder weniger erfolgreich eingefroren, aber nie gelöst. Also seitdem ist da dieses Pulverfass, das immer wieder droht auch zu explodieren, unkontrolliert oder aber auch kontrolliert. So. Also die Option, den Bürgerkrieg in der Ukraine wieder aufzutauen, war nie vom Tisch, meiner Meinung nach. Und vor diesem Hintergrund hat sich auch die geopolitische Bedeutung der Ostsee wieder grundlegend geändert. Also sie hat sie nämlich jetzt wieder als Aufmarschgebiet der NATO in der seit 2014 wieder zunehmenden Blockkonfrontation zwischen der NATO und Russland. Also wenn, wie im Ersten Kalten Krieg auch, wenn es zum Beispiel, wenn es in der Ukraine wieder eskaliert, dann würden die NATO kommen, die US-Truppen über den Atlantik. Da ist auch die Geoglücke, die Ben eben angesprochen hat, Thema. Also das sieht man hier, wo der blaue Pfeil anfängt. Da zwischen Island oben und unten United Kingdom müssen die US-Truppen durch und dann durch die Nordsee und dann in die Ostsee und dann entweder in Deutschland, Polen oder in den baltischen Staaten anlanden und von da könnten sie dann weiterziehen in die Ukraine. Also die Ostsee ist ein strategisch wichtiger Teil der Nachschubrouten oder der Aufmarschrouten der NATO und der EU Richtung Osten. So. Also 2014 hat die Ostsee die geostrategische Bedeutung zurückerlangt, die sie auch im Kalten Krieg hatte. So. Und dieser strategische Fokus-Shift der NATO und auch Deutschlands und auch der EU 2014 weg von nur Interventionskriegen und Aufstandsbekämpfung in aller Welt zurück zu auch Großmachtkonfrontation stand von Anfang an nicht nur auf dem Papier. Also 2014 haben die NATO-Staaten auf ihrem NATO-Gipfel in Wales den sogenannten Readiness Action Plan beschlossen, was meiner Meinung nach der Startschuss war der NATO-Kriegsvorbereitung für den Krieg gegen Russland, wo sie zum einen beschlossen haben, die Luftraumüberwachung im Baltikum zu intensivieren. Daran war übrigens auch die Bundeswehr beteiligt. Dann haben sie beschlossen, einfach insgesamt die Militärpräsenz in der Region auszubauen. Zu dem Zeitpunkt noch keine permanente Stationierung, aber eben eine Großzahl an Soldaten, die in einer Vielzahl von Manövern in der Region präsent sind und sich auch mit der Region vertraut machen. Also zum Beispiel mit dem Randmeer Ostsee, also ein Meer, das sehr wenig befahrbare Wasserstrecken hat und wo es schwer ist zu manövrieren und wo man auch kleinere Schiffe braucht. Das alles muss die NATO wieder neu üben und das haben sie gemacht seit 2014. Und da übrigens auch hier Schweden und Finnland, die damals ja noch formal neutral waren, also nicht Teil der NATO, waren damals schon eingebunden und auch beteiligt an diesen Manövern. Also meiner Meinung nach auch damals schon nicht mehr neutral und informelle NATO-Mitglieder. Genau, Teil des Readiness Action Plans war es auch, die NATO-Nachschubtruppen einmal umzustrukturieren, also in höhere Bereitschaft zu setzen, dass sie schneller im Konfliktfall oder im Kriegsfall dann vor Ort sind, also die Speerspitze schon innerhalb von wenigen Tagen. Und aber nicht nur die Bereitschaft wurde erhöht, sondern auch einfach die Truppenzahlen, die Zahlen der NATO Response Force, also diese schnellen Eingreiftruppen, wurde verdreifacht. Und da wieder auch die Bundeswehr und damit Deutschland hat da eine führende Rolle übernommen. Also das erste Land, das diese neue schnelle Eingreiftruppe, die Speerspitze aufgebaut hat, war Deutschland und die Bundeswehr. So. Genau. Teil von dem Readiness Action Plan waren auch die sogenannten NATO Force Integration Units, also NATO-Truppen-Integrationseinheiten. Also Teil des Readiness Action Plans waren auch diese Integrationseinheiten, jeweils eins in Polen, Litauen, Estland und Lettland. Und da fängt meiner Meinung nach die permanente Stationierung an. Das sind noch sehr kleine Truppenkontingente, also sehr wenige Soldaten, die aber seitdem da permanent stationiert sind und deren Aufgabe es ist, sozusagen zu organisieren, dass die NATO einen Fuß in der Tür hat. Also die erste militärische Infrastruktur aufzubauen, über die die NATO selber sagt, dass das für sie eine skalierbare Basis ist. Also das ist von Anfang an geplant als Fuß in der Tür, der dann, wie es dann auch später passiert ist, je nach Anlass hochgefahren werden kann. Also ob dann in der Kaserne wie damals nur eine Handvoll von Soldaten sind oder wie heute jetzt ja, mehrere Tausend. So, das ist dann das Rad, an dem die NATO, das Eskalationsrad, an dem die NATO drehen kann und auch dreht. Und nachdem sie 2014 diese Basis gelegt haben an militärischer Präsenz und Infrastruktur, haben sie dann 2016, also 2 Jahre später, beim nächsten NATO-Gipfel eben nach oben skaliert und die sogenannte Enhanced Forward Presence beschlossen. Das waren jeweils ein NATO-Bataillon genau in den Ländern, in denen auch die Integration Units sind. Also in Polen, Estland, Lettland und Litauen sind seitdem um die 4000 Soldaten, NATO-Soldaten stationiert. Und hier auch wieder die Bundeswehr vorne mit dabei, also für jedes dieser 4 Bataillone hat eine Nation sozusagen, die trägt die Hauptverantwortung und andere NATO-Staaten können sich einklinken. Und für dieses Bataillon in Litauen trägt Deutschland und die Bundeswehr die Hauptverantwortung. Genau, und 2016 wurde auch ein weiteres NATO-Kommando beschlossen und in Rostock angesiedelt, in Deutschland angesiedelt, ja. Dann 2020, auch ein Meilenstein, das wurde vorhin, glaube ich, auch schon erwähnt, das Manöver Defender Europe 20. Das war die Generalprobe von all diesen Truppen, Strukturen und Infrastruktur, die sie aufgebaut haben in den letzten Jahren. Da haben sie zum ersten Mal die NATO den Aufmarsch gegen Russland geprobt. So, ich kürze ein bisschen ab. Ja, also man sieht, es ging noch weiter. Also es wurde einfach weiter nach oben skaliert. Und ja, und ich, also ein bisschen, ich sehe das eigentlich so wie Jürgen, dass es wichtig ist, dass wir sozusagen uns angucken, wie ist es zu dieser Katastrophe gekommen, wie ist es zu diesem Krieg gekommen und welche Verantwortung hat auch der Westen, welche Verantwortung hat Deutschland, dass wir eben von hier zu hier gekommen sind. Oder eigentlich noch mehr, so sah die Ostsee in den 80ern aus. Also wie, da lief die Grenze zwischen den 2 Blöcken noch durch Deutschland und heute läuft sie durch die Ukraine. Also wie sind wir von hier zu hier gekommen? Und dann, was ich sozusagen, was für mich die Ostsee zeigt, ist, dass Russland, also sozusagen, wenn man sich das aus einer reinen Ukraine-Russland-Perspektive anguckt, dann führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, so muss man so sagen. Aber wenn man, dann gibt es eben noch die andere Ebene, und nämlich, dass Russland in der Ukraine einen Defensivkrieg führt gegen die NATO. Und ich finde, das dürfen wir nicht vergessen. Danke.